Deutschlandfunk. Der Tag.
Die Bilder, die wir heute gesehen haben, sind vergleichbar mit Bildern, die wir auch aus Deutschland kennen. Zuletzt sicherlich im Ahrtal und Teile der slowenischen Landschaft sehen dem schon sehr ähnlich. Wir haben auch hier weggerissene Häuser, weggerissene Brücken.
So hat das Thorsten Mayer Anfang der Woche den Kolleginnen und Kollegen vom ZDF Heute-Journal geschildert. Er ist Einsatzleiter des Technischen Hilfswerks und im Moment in Slowenien. Zwei Drittel des Landes sind von den schweren und massiven Überflutungen betroffen. Und das sind Dimensionen, die kann man sich eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt ist Hilfe angesagt und die kommt auch von der NATO, von der Bundeswehr, vom Technischen Hilfswerk und auch von der EU. Die Kommissionschefin Ursula von der Leyen, die ist heute in die betroffenen Gebiete gereist. Wir gucken, wie die aktuelle Lage ist und wollen klären, warum der Zivilschutz in Slowenien offenbar gut funktioniert hat. Eins unserer Themen. Im zweiten Block sprechen wir über die Gegenoffensive der Ukraine im russischen Angriffskrieg.
Klar, wir wollen alle, dass es schneller geht. Dass wir im Sommer mit unseren Füßen ins Asowmeer gehen können. Aber es geht eben so schnell, wie es geht.
Sagt Volodymyr, der ist Soldat in der ukrainischen Armee. Wie erfolgreich ist diese Gegenoffensive und helfen zum Beispiel die Waffenlieferungen aus dem Westen dabei? Heute ist der 9. August. Ich bin Sonja Meschkat. Wir starten jetzt.
Wir haben den Schaden zuerst auf einige hundert Millionen geschätzt. Jetzt sind wir uns bewusst, dass es einige Milliarden sein werden. Also ein Schaden in Höhe von mehreren Milliarden.
Sloweniens Ministerpräsident Robert Golob ist das. Und der umreißt hier einfach mal die finanziellen Schäden, die schätzungsweise auf das Land zukommen werden. Überschwemmungen fast überall. Dazu kommen noch Erdrutsche, Straßen, Eisenbahnschienen. Alles steht unter Wasser, Dörfer sind evakuiert worden und die Menschen, die davon betroffen sind, die funktionieren einfach nur noch. Oliver Schosch ist Korrespondent für Slowenien und mehr oder weniger gerade erst zurück von seiner Reise ins Land. Oliver, bist du heute aus Slowenien zurückgekommen oder gestern? Wie war der Ablauf?
Ich bin vor 10 Minuten aus Slowenien zurückgekommen in Wien. Also ich bin jetzt heute am späten Vormittag losgefahren und jetzt gerade angekommen.
Aus
Slowenien zurück, genau,
okay.
Vor 10 Minuten.
Ja, dann gib uns doch bitte mal gerade einen Eindruck. Was hast du gesehen, was hast du mitgenommen jetzt aus der Zeit, wo du da warst? Was kannst du uns berichten über Slowenien?
Also ich war gestern im Dorf Letusch bei Celje, also im Norden von Slowenien, circa 30 Kilometer von der österreichischen Grenze, wo die Alpen auslaufen. Und da war ich in einer Siedlung dieses Dorfs, die es richtig übel erwischt hat. Die war komplett im Schlamm. Sie liegt nämlich am Fluss Savinja und der ist übers Ufer gelaufen und hat das Dorf so etwa 1,50 Meter unter Wasser gesetzt. Das Schlimmste war ein Haus am Hang, das hat es komplett auseinandergerissen. Also die eine Hälfte des Hauses war offen und hing dann so runter. Das Haus ist nicht mehr zu retten. Wir haben die Besitzerin dort gesehen, die konnte nicht mit uns reden. Der Sohn hat erzählt, die nimmt gerade Beruhigungsmittel, also die ist ziemlich fertig. Und da war auch eine Freundin drin, als das Haus auseinandergerissen ist. Und die war 5 Stunden eingeschlossen in dem Haus und musste dann mit einem Boot von der Feuerwehr gerettet werden. Also war ziemlich dramatisch. Und ansonsten im Rest vom Dorf war überall Schlamm. Wir haben gesehen, wie die Leute einfach mit Schneeschippen zum Teil den Schlamm aus ihren Häusern und aus ihren Garagen rausgeschippt haben. Da waren eben Lastwagen, die so gepumpt haben, den Schlamm rausgepumpt haben. Aber das Gute war halt eben, es gab 3 trockene Tage jetzt und das Wasser ist weg, also die Leute können aufräumen. Wir haben mit einer Rentnerin gesprochen, die eben gesagt hat, ja, es ist echt schlimm, ich habe hier erst den Keller saniert vor einem Jahr. Die ganzen Eingerichtungsgegenstände sind jetzt kaputt und voller Schlamm und ich muss wieder sanieren, aber ich gebe nicht auf, ich werde das machen und mal gucken, was die Versicherung zahlt. Dann war ich einen Tag zuvor, war ich im slowenischen Flachland, also ganz im Osten. Da war es nicht so schlammig, sondern da stand eher so das Wasser in den Feldern. Da waren wir im Dorf Dolnja Bistrica. Da war auch ein Haus komplett wie in so einem See. Und da haben sie auch eben das Wasser rausgepumpt, die Feuerwehr. Und ja, also es ist schon echt schlimm zum Teil, aber auch da ist das Wasser weggegangen und die Leute können jetzt aufräumen und die packen an und die sind erstaunlich tatkräftig, sind positiv gestimmt eigentlich.
Ja, das sind sehr, sehr dichte, teilweise eben auch dramatische Situationen, die du da schilderst. Jetzt muss man sich vielleicht noch mal vor Augen führen, Slowenien hat ungefähr 2 Millionen Einwohner und 2/3 des Landes sind ja betroffen eben von diesen Überschwemmungen. Das heißt, es muss Hilfe geben von außen. Du warst jetzt da, was würdest du sagen, was wird am dringendsten gebraucht?
Das Verrückte ist ja, ich bin durch Slowenien komplett durchgefahren fast. Also die Autobahn Maribor-Ljubljana zum Beispiel, diese 2/3 sieht man gar nicht so wirklich. Also wer jetzt durch Slowenien durchfährt, zum Beispiel an die Adria, der kommt ohne Probleme durch. 2/3 des Landes betroffen heißt jetzt nicht, dass 2/3 voller Matsch sind oder überflutet, sondern einfach 2/3 der Gemeinden wurden mehr oder weniger betroffen. Also wenn eine Gemeinde betroffen wurde, kann es sein, dass 2-3 Häuser unter Wasser standen, der Rest eben nicht. Also 2/3 der Gemeinden des Landes sind betroffen. Aber trotzdem schlimm genug. Was vor allem gebraucht wird, ist erste Priorität, dass die Straßen wieder befahrbar gemacht werden. Also die großen Autobahnen sind alle komplett frei, da kann man fahren. Aber wenn man
zwischen
abfährt,
den kleineren Dörfern meinst du wahrscheinlich.
Genau, also die Wege, die abführen von der Autobahn zu den Dörfern hin, also da kann man teilweise nicht fahren. Da sind Straßen zum Teil weggespült. Es sind auch Brücken zerstört. Da braucht Slowenien auch viel Hilfe von außerhalb, großes technisches Gerät. Flussläufe müssen repariert werden. Es gibt große Brocken und Felsen, die entfernt werden müssen, Bäume. Also die Infrastruktur ist an vielen Orten kaputt und muss repariert werden.
Jetzt gibt es ja auch schon Hilfe, die angelaufen ist, beziehungsweise die von außen kommt. Also haben wir schon mitbekommen, die NATO unterstützt, die EU will und wird unterstützen, das Technische Hilfswerk auch und auch die Bundeswehr. Hast du da schon was gesehen, Menschen vor Ort, die schon versuchen, irgendwas zu organisieren?
Also die internationale Hilfe, die haben wir selbst noch nicht gesehen. Doch am Anfang, da haben wir schon Hubschrauber gesehen, einen aus Kroatien, der hat geholfen, einen Damm zu reparieren. Der hat zum Beispiel an so Stricken Betonquader durch die Luft geflogen und an einem Damm, der gebrochen ist, abgeladen. Dann hat auch Österreich und Ungarn, also die direkten Nachbarn, haben ziemlich schnell Hubschrauber geschickt. Und ja, jetzt eben, was ganz wichtig ist, zum Beispiel vom Technischen Hilfswerk aus Deutschland, die Brückenspezialisten, die Behelfsbrücken aufbauen. Was wir aber gesehen haben, ist eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Da sind Leute aus anderen Dörfern zum Teil gekommen und haben mit angepackt, weil die Feuerwehr mit dem Pumpen nicht hinterherkam, haben eben andere Leute eben geholfen beim Auspumpen. Und da war auch eine Rentnerin, mit der ich gesprochen habe, unglaublich gerührt, die einfach gesagt hat, da kam jemand aus dem Nachbardorf, der hat mich umarmt und hat gesagt, hey, ich bin jetzt da, ich helfe. Also das ist schon echt toll gewesen zu sehen, wie die Leute in ihre Nachbardörfer gehen, wenn sie selbst nicht betroffen sind und dort einfach helfen, Schlamm und Wasser irgendwie wegzuschaffen aus den Kellern und Häusern.
Jetzt ist ja Ursula von der Leyen heute auch in Slowenien und ich habe eben gerade noch gelesen, das war jetzt relativ neu, dass sie wirklich konkrete Zusagen gemacht hat. Und es geht, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, um 400 Millionen Euro, die es geben soll. Hast du die Info auch?
Ja, also Slowenien soll unter anderem 400 Millionen Euro aus einem EU-Solidaritätsfonds erhalten, 100 Millionen in diesem Jahr und den Rest im nächsten Jahr. Aber es gibt noch 2 weitere Töpfe, die Slowenien dann für den Aufbau anzapfen kann. Das ist zum einen der sogenannte Next Generation EU-Wiederaufbaufonds. 2,7 Milliarden Euro stehen da bereit. Das hat das Land noch nicht in Anspruch genommen. Dann gibt es die sogenannten Kohäsionsmittel. Die werden normalerweise dafür eingesetzt, wenn ein Land aus der EU zum Beispiel auf erneuerbare Energien setzt und da Projekte hat, dann gibt es irgendwie Zuschuss und das kann jetzt Slowenien alles umprogrammieren für Aufbauzwecke. Da stehen dann auch nochmal 3,3 Milliarden Euro zur Verfügung. Wenn ich das jetzt alles richtig zusammenrechne, sind das so 6,5 Milliarden. Und das ist auch so, dass der Regierungschef, Ministerpräsident Robert Golob gesagt hat, es werden mehrere Milliarden Euro Schaden erwartet. Mhm. Am Anfang hat er von 500 Millionen gesprochen und dann hat er die ganzen Ausfälle der Wirtschaft noch dazu gerechnet. Also diese mehreren Milliarden Euro wird Slowenien auch brauchen und es scheint echt so zu sein, als ob das dann auch tatsächlich in Aussicht steht.
War denn eigentlich Slowenien insgesamt gut vorbereitet auf so eine Art von Naturkatastrophe? Kann man das schon einschätzen?
Ein Slowene hat uns gesagt, ja, also sie haben ein Warnsystem gehabt, sollen Sirenen geheult haben, sollen SMS verschickt sein und Leute sich gegenseitig informiert haben. Man muss ja sagen, so zynisch das klingt, es sind ja bei so einer großen Katastrophe, also wenn 2/3 des Landes von der Flut betroffen sind, 2/3 der Gemeinden, dass dann in Anführungsstrichen nur 4 Leute in den Fluten umgekommen sind, 2 halt noch vom Blitz getroffen, dann ist es im Vergleich zur Flutkatastrophe im Ahrtal in Deutschland relativ wenig. Deswegen kann man davon ausgehen, dass das in Slowenien nicht schlecht funktioniert hat. Das Warnsystem, Gegebenheiten, die Natur ist überall ein bisschen anders, aber Slowenien ist halt auch Hochwasser gewohnt, also die alpinen Regionen sind das eben gewohnt. Aber uns wird eben bestätigt, dass es da keine Probleme gab in Slowenien.
Mitgehört hat jetzt gerade mein Kollege vom Deutschlandfunk Mario Dobovicek aus der Chefredaktion hier vom Deutschlandfunk. Er hat lange im Bevölkerungsschutz gearbeitet und eine besondere Beziehung zum Land. Denn Mario kommt aus Slowenien. Hallo erstmal, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Mario, wir haben das ja gerade schon vom Oliver gehört. Also er hat gesagt, das ist zumindest, was ihm zurückgemeldet wurde, dass es da keine großen Probleme gegeben hat in Slowenien, was jetzt diese Kette an, was machen wir eigentlich, wenn jetzt eine Naturkatastrophe passiert, dass es in dieser Kette zumindest keine großartigen Unterbrechungen gegeben hat. Jetzt kann man diese Situation in Deutschland Ahrtal nicht komplett vergleichen, natürlich mit dem, was in Slowenien passiert ist. Aber die Bilder sind eben ähnliche. Zumindest können wir ja mal gucken, wie der Zivilschutz organisiert ist in Slowenien im Vergleich zu Deutschland. Wie funktioniert das?
In Slowenien ist der Zivilschutz relativ zentral organisiert. Der oberste Zivilschützer ist, wenn man so will, der Ministerpräsident, darunter der Verteidigungsminister. Aber man lässt den Gemeinden relativ viel Spielraum. Das sieht man jetzt auch in den Bildern, die aus Slowenien kommen. Da ziehen die Bürgermeister sich ihre blauen Westen und Jacken an, steht Zivilschutz drauf, Zivilna Zaštita. Und die haben relativ viel Handlungsspielraum, aber es gibt immer eine Ebene darüber, die sozusagen auch das Heft des Handels in die Hand nehmen kann, die auch steuern kann. Das heißt, am Ende ist es zentral organisiert. Und das ist der wesentliche Unterschied zu dem, was wir in Deutschland haben.
Föderalismus.
Wir haben den Föderalismus und mehr noch, wir haben unterschiedliche Zuständigkeiten. Wir haben einmal den Zivilschutz. Das wird in Deutschland verstanden als alles das, was mit militärischen Bedrohungen zu tun hat. Der Verteidigungsfall, dafür ist der Bund zuständig. Dann haben wir den Katastrophenschutz. Das ist Ländersache. Und wir haben in den Gemeinden dann den Brandschutz, also alles, was dann mit Bränden, mit Feuern und so zu tun hat. Und das funktioniert nicht immer gut. Das haben wir auch an der Ahr gesehen, dass es dann tatsächlich zu Reibereien kommt. Man versucht immer gut miteinander zusammenzuarbeiten. Es funktioniert im Wesentlichen ja auch. Aber immer dann, wenn es darum geht, dass zum Beispiel eine Stelle vor Ort, zum Beispiel ein Landrat, überfordert ist mit der Situation, gar nicht genau weiß, wie er das einschätzen soll, was er jetzt machen soll, dann gibt es im Moment zumindest keine Stelle darüber, die sagen kann, du Landrat, du musst jetzt auf den Knopf drücken, du musst die Sirene auslösen, weil das ist eine gefährliche Situation.
Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, in Slowenien funktioniert das eigentlich straighter, sage ich jetzt mal, also beziehungsweise einfacher. Diese Handlungsanweisungen werden schneller, können schneller, klarer kommuniziert werden, weil es ein gerader Weg nach unten beziehungsweise nach oben ist.
Ja, einfacher ausgedrückt, genau so kann man es sagen. Ich habe, wenn man es komplizierter sagen wollte, ich habe darüber auch mal vor 20 Jahren knapp eine Diplomarbeit geschrieben, Politikwissenschaftler. Vergleich eben Slowenien und Deutschland mit Blick auf den Zivil- und Katastrophenschutz. Ja, es ist ein zentralisiertes System, aber das Besondere daran ist, dass es wirklich eben viel Spielraum den Gemeinden lässt. So, und das ist etwas, was man vielleicht nicht unbedingt 1:1 kopieren muss. Aber was man sich vielleicht auch nochmal genauer angucken sollte, wenn wir jetzt in Deutschland darüber sprechen, den Bevölkerungsschutz insgesamt zu verbessern. Da gibt es dann immer diejenigen, die gleich sagen und aufschreien, nein, der Föderalismus ist gut, soll auch so bleiben. Ja, kann man vielleicht auch machen. Aber wenn es Situationen gibt, wie jetzt in Slowenien, denn man stellt sich mal vor, 2/3 Deutschlands wären, also der Gemeinden in Deutschland, wären von so einer Katastrophe betroffen. Dann würden wir auch an unsere Grenzen stoßen, obwohl wir zum Beispiel insgesamt 1 Million Feuerwehrleute in Deutschland haben. Das ist die Hälfte der Bevölkerung ganz Sloweniens, um es mal ins Verhältnis zu setzen. Ja. Also wenn wir uns damit befassen, auch vielleicht eine Strukturdebatte führen, auch eine Verfassungsdebatte, die dafür notwendig wäre, um da auch nochmal ranzugehen, sollte man sich genau solche Strukturen wie in Slowenien auch mal angucken, weil die sind effizient. Das ist aber nicht nur die Struktur, die jetzt einen Ausschlag gegeben hat, sondern es ist auch das andere, was dich und mich zum Beispiel betrifft. Weil wenn jetzt hier die Sirene losgeht, dann wissen die meisten Leute in Deutschland gar nicht,
was machen wir denn eigentlich?
Ja, genau. Also in Deutschland ist die Anweisung ja ganz, ganz einfach, weil es gar keine unterschiedlichen Sirenentöne mehr gibt. Das heißt dann einfach nur, Obacht, in geschlossene Räume gehen, Fenster, Türen schließen, Hörfunk einschalten, sich informieren, Informationen abwarten. Nur selbst das wissen viele Leute gar nicht mehr. Da habe ich selber erlebt, ich wohne hier im Kölner Süden, ist gar nicht weit von der Raffinerie entfernt. Da gab es auch mal einen Störfall, Sirenen gehen los.
Und die Leute rennen alle nach draußen.
Genau, rennen alle raus, gucken, was ist da los, nächstes los, machen weiter, vielleicht mit der Gartenarbeit oder so. Also genau das Gegenteil dessen, was angezeigt wäre in so einer Situation. In Slowenien ist das anders, noch aus dem Kalten Krieg heraus, kenne ich das selber als Kind auch, als ich oft in Slowenien war. Ich stamme aus Slowenien, beziehungsweise meine Familie, bin aber in Deutschland geboren, war aber natürlich oft da. Und da hing in jedem größeren Haus, hing im Flur so ein Schild mit den Sirenensignalen und was die bedeuten und so weiter. Und Zivilschutz, Selbstschutz, so sagen es auch die Experten, hat auch eine große Rolle gespielt, zum Beispiel in den Schulen, auch mit Ausbildung und so weiter. Davon ist eine ganze Menge übrig geblieben. Solche Schilder zum Beispiel gibt es immer noch. Und das ist ein großes Problem, was wir in Deutschland haben. Es fehlt uns an dieser Selbstschutzfähigkeit. Auch wenn Behörden wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe da auch viel Arbeit dran leisten mit Flyern und so weiter. Was muss ich alles in den Keller packen, um auf einen Stromausfall vorbereitet zu sein und so weiter. Ja, dann gibt es auf der anderen Seite aber auch immer wieder Leute, wie vor ein paar Jahren, erinnere ich mich dran, das war Thomas de Maizière, der das mal wieder hochgebracht hatte, damals Innenminister. Ja, der wurde ausgelacht, ne? Hamsterkäufe und so weiter. Mhm. Heute mit Ereignissen wie an der Ahr, aber auch mit dem Krieg zum Beispiel in der Ukraine, denken wir vielleicht auch ein bisschen anders drüber. Und das müssen wir auch irgendwie nutzen, um das eigene System, was diese Sicherheit, Katastrophenvorsorge und so weiter angeht, auch voranzubringen.
Andere Sensibilisierung dann vielleicht eben auch durch bestimmte Ereignisse. Ja. Klar. Jetzt greift ja gerade dieser EU-Katastrophenmechanismus, so heißt es, glaube ich, ne? Ist das eigentlich dann nochmal ein Unterschied zu den Katastrophenfonds? Hängt das miteinander zusammen? Kannst du uns das noch erklären?
Ja, das hängt nicht direkt miteinander zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist die praktische Hilfe sofort. Also, dass Rettungskräfte in das Land kommen mit Rettungsgerät und so weiter, wie wir jetzt sehen mit den Baggern, die wirklich notwendig sind, Behelfsbrücken, Hubschrauber, die kommen eher über die NATO-Schiene meistens, wenn es dann militärische sind. Aber das sind so die Dinge, die dann sofort greifen. Und diesen Mechanismus, den gibt es seit über 20 Jahren, European Civil Protection, und die funktioniert eher wie ein Netzwerk. Das heißt, ein Land wie Slowenien ruft oder bittet um Hilfe und andere Länder können darauf reagieren und können sagen, aha, so wie Deutschland jetzt, wir können zwei Bagger schicken, wir können auch Brücken schicken, später auch mehr. Und das hat sich im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt, sodass es dann auch Einheiten gibt, die teilweise direkt von der EU finanziert werden. Aber auch da, das muss man auch ein bisschen kritisieren, an Deutschland zum Beispiel mit dem föderalen Gedanken, den es da immer gab, stand Deutschland auch des Öfteren auch mal auf der Bremse, um dieses System weiterzuentwickeln. Weil da gab es unterschiedliche Pole, die Franzosen zum Beispiel sehr, sehr zentralistisch, die gesagt haben, nein, wir brauchen sowas wie eine Katastrophentruppe, die man immer aktivieren kann, während die Deutschen immer gesagt haben, nee, lasst uns das lieber dezentral machen, lasst uns das föderal machen. Kann ich jetzt nicht beurteilen, was der Königsweg gewesen wäre, aber das ist eben der eine Teil, diese praktische Hilfe. Und das andere ist das Geld, was fließt, und das fließt ja jetzt oder könnte fließen in Milliardenhöhe. Das hat ja Ursula von der Leyen heute in Aussicht gestellt.
Nochmal zugesagt,
und das ist
genau.
Auch wichtig, eben um gerade sowas wie diese teure Infrastruktur wie Brücken etc. dann auch wieder aufzubauen.
Und eben dann auch notwendig. Also weil wie soll ein Land wie Slowenien, kleines Land, das schaffen? Also man braucht einfach Hilfe von außen, ist ein Fakt.
Klar, man braucht Hilfe von außen, dafür gibt es ja diese europäische Solidarität, dafür sind diese unterschiedlichen Mechanismen und Fonds, Kohäsionsfonds und so weiter ja auch eingerichtet. Jetzt hat Ursula von der Leyen ja auch in Aussicht gestellt, diesen alten Corona-Fonds noch anzudocken mit Antrag jetzt bis Ende des Monats und so weiter. Also sie zeigt damit, beziehungsweise die EU-Kommission zeigt damit ja auch ein gewisses Maß an Flexibilität, was jetzt tatsächlich auch erforderlich ist, um Slowenien in dieser Situation zu helfen.
Mario, das waren schon meine Fragen. Danke, dass du vorbeigekommen bist, um das kurz für uns einzuschätzen.
Gerne.
Wir nehmen uns heute mal wieder Zeit im Podcast, um auf die Ukraine zu schauen und wollen genauer über die Gegenoffensive sprechen, die die Ukraine vor rund 2 Monaten begonnen hat, um die russischen Verteidigungslinien zu durchstoßen und dann eben die besetzten Gebiete zu befreien. Diese Gegenoffensive wird unterschiedlich eingeschätzt von Militäranalysten und ExpertInnen und das reicht eben von, es geht voran, wenn auch langsam. Die Ukraine hat eine realistische Chance, bis hin zu Fortschritte sind eigentlich nicht zu erkennen und dass die Ukraine dieses Gleichgewicht verschieben kann, das sei eben unwahrscheinlich. Gesine Dornblüt beobachtet nicht nur, aber eben auch für uns die Lage in der Ukraine und wir können zusammen über das Thema sprechen. Gesine, wie kommt die ukrainische Armee denn voran? Kann man das wirklich sagen? Ist es langsam, aber stetig? Ist es stockend oder kaum Fortschritte?
Ich würde sagen, langsam, aber stetig, wobei es hier und da natürlich stockt. Aber das, also ich wäre jetzt nicht geneigt, die Offensive schon jetzt für gescheitert zu erklären, wie das auch manche tun. Werfen wir mal einen Blick auf die Meldungen gestern und heute, damit es ein bisschen anschaulicher wird. Das sind wieder mal so minimale Erfolge, die da von ukrainischer Seite gemeldet werden. 3 Ortschaften im Süden sollen eingenommen worden sein. Gestern hieß es, es sei die erste russische Verteidigungslinie im Süden erreicht worden. Da ist aber unklar, ob die Ukrainer dann die Stellung dort auch halten können, weil sie ja dort dann auch Minen räumen müssen und währenddessen angegriffen werden von russischen Kampfhubschraubern. Es scheint, das fand ich interessant, ein Landeversuch ukrainischer Truppen auf dem russisch besetzten Ostufer des Flusses Dnipro im Süden gegeben zu haben. Russland soll dort etwas abgezogen sein. US-Experten von dem von uns viel zitierten Institute for the Study of War sind da sehr vorsichtig in der Bewertung und sagen, das sei allenfalls ein Überfall, aber keine größere Operation. Und selbst so ein Überfall dementiert das ukrainische Militär selbst. Und zu all dem, also zu diesen Mini-Erfolgen von ukrainischer Seite, kommt dann die Meldung, dass Russland Gegenangriffe durchführt bei Kupjansk im Osten. Da ist von sehr intensiven Kämpfen die Rede. Also wir haben heute ein Bild, wie eigentlich schon all die Wochen, dass das Ganze sehr, sehr mühsam ist. Und das Kernproblem sind eben diese Verteidigungslinien, die Russland angelegt hat, mit mehreren Reihen von diesen Drachenzähnen und vor allen Dingen riesigen Minenfeldern.
Ich bleibe noch mal an diesem Punkt, weil du gerade sagst, es ist eben schwer auszumachen. Also kann man denn überhaupt dann diese Erfolge festmachen bei dieser Gegenoffensive, von der wir ja jetzt gerade sprechen? Oder kann man sagen, man folgt dem Plan, den man hatte und das funktioniert?
Das kann man nicht sagen, allein deshalb, weil die Ukraine ja ihre Pläne im Detail nie bekannt gegeben hat, was auch nachvollziehbar ist.
Genau. Ja.
Und möglicherweise passt die Ukraine ihre Pläne auch an den Gegebenheiten und den Widerständen entsprechend, auf die sie stößt. Das allgemeine Ziel, das ist klar, das ist ausgegeben. Russland soll sich komplett aus der Ukraine zurückziehen, inklusive der Halbinsel Krim. Und ein militärisches Ziel besteht eben darin, den Zugang zur Krim abzuschneiden von ukrainischer Seite eben für die Russen. So, und wenn wir da uns das anschauen, dann ist das natürlich ein Ziel, was erstmal noch in sehr, sehr weiter Ferne liegt. Und ich halte es durchaus für möglich, dass die Ukraine jetzt erstmal ein Etappenziel vielleicht angepeilt hat. Also zum Beispiel jetzt nicht gleich Melitopol, eine Stadt nahe der Küste, zu befreien, sondern vielleicht eine kleinere Stadt wie Tokmak, die 80 Kilometer weiter im Norden nahe der Frontlinie liegt. Und dann ist ja auch eine Frage, wie misst man eigentlich so einen Erfolg? Also ich glaube, wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass das laufen wird wie in Kharkiv oder in Cherson, wo sich ja dann sehr schnell die Russen zurückgezogen haben. Und man muss auch fairerweise sagen, dass die Ukrainer selbst immer gewarnt haben vor überzogenen Erwartungen und betont haben, dass das Ganze langsam sein wird und schwierig sein wird.
Wenn du jetzt von Erfolg sprichst, das ist ja einer der Gründe gewesen, warum der Westen eben auch Militärhilfe oder Militärtechnik an die Ukraine geliefert hat, um da eben auch Erfolge für die Ukraine liefern zu können. Aktuell auch die Meldung ist von heute, Rheinmetall bereitet weitere Leopardpanzer auf. Hilft das denn den Ukrainern bei der Gegenoffensive wirklich weiter? Oder gibt es da auch Punkte, wo man sagen muss, naja, da bräuchte das Land eigentlich dann doch auch nochmal andere Waffen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die Ukraine kann alles gebrauchen an Waffen, natürlich. Sie wird sich sicher auch bedanken für diese Leopard-1-Panzer. Es sind ja auch Leopard-2-Panzer schon im Einsatz in der Ukraine. Die Leopard-1 sind ja die aussortierten der Bundeswehr. Also alles hilft der Ukraine, aber was sie wirklich braucht, das sind andere Waffen. Das sind Kampfflugzeuge, F-16 Stichwort, das sind Marschflugkörper, das ist auch Munition vor allen Dingen, die muss produziert werden. Und bei diesen F-16 ist es so, dass der Westen da eben weiterhin zögert. Und das ist schlecht und auch ein Grund dafür, dass diese Gegenoffensive eben langsam läuft, weil Russland die Lufthoheit hat und weil die Ukraine keine Mittel hat, sich da zur Wehr zu setzen, beziehungsweise den russischen Widerstand eben an den Verteidigungslinien dann auszuschalten.
Jetzt hat ja diese Hauptphase, so wird das genannt, die Hauptphase der Gegenoffensive noch nicht begonnen, sagen Expertinnen und Experten, die das eben auch beobachten. Was genau ist eigentlich mit dieser Hauptphase gemeint? Was soll denn dann da passieren eigentlich? Oder wie würde sich das unterscheiden von der aktuellen Gegenoffensive?
Na, ich würde eine Vorphase vielleicht oder eine Eingangsphase unterscheiden von der dann Hauptgegenoffensive. Das ist das Ausschalten der Nachschublinien. Das ist was ganz Wichtiges und wir haben eben über Erfolg und Misserfolg gesprochen. Das ist was ich unbedingt noch so auf die Erfolgsseite schreiben würde für die Ukrainer. Da sind sie wirklich sehr gut und gerade in den letzten Tagen und Wochen haben wir eben Nachrichten bekommen, die Zerstörung der Brücken auf die Krim oder auch die Zerstörung eines sehr großen Kriegsschiffes im Hafen oder vor dem Hafen von Novorossiysk. Das sind wirklich große Erfolge für die Ukraine und das ist eben ganz wichtig, diese Nachschubwege auszuschalten. Das war auch bei Cherson so, dass die Ukraine das Schritt für Schritt gemacht hat und Russland sich dann eben Schritt für Schritt zurückgezogen hat. Und wenn wir jetzt aber über die Hauptphase reden, da geht es auch darum, was eigentlich die Ukraine dann einsetzt. Es ist immer noch so, dass die Ukraine viele Ressourcen noch nicht eingesetzt hat. Also es gibt immer noch im Westen ausgebildete und mit westlichen Waffen ausgestattete Brigaden, die noch nicht im Einsatz sind. Und da ist jetzt gerade oder scheint gerade jetzt ein interessanter Moment zu sein. Der Kyiv Independent schreibt heute von einem Schlüsselmoment, der bevorstehe bei der Gegenoffensive. Und zwar sei die Ukraine dabei, eben diese zusätzlichen Brigaden einzusetzen. Und es gibt einen Militärexperten, den ich für sehr kompetent halte, Rob Lee, der arbeitet für einen US-amerikanischen Think Tank, der erklärt eben im Kyiv Independent, was das bedeuten kann, dass jetzt diese zusätzlichen Brigaden herangezogen werden. Das kann einerseits bedeuten, dass die Russen Schwächen offenbart haben, die eben jetzt diese gut ausgebildeten Brigaden ausnutzen sollen. Das kann aber natürlich auch heißen, dass die Brigaden, die jetzt im Einsatz sind auf ukrainischer Seite, zu schwach sind und Unterstützung brauchen, eben der besser ausgebildeten. Also da ist ja viel offen nach wie vor und da muss man gucken, wie sich die Dinge entwickeln in den nächsten Wochen.
Ein Begriff während dieser ganzen kriegerischen Auseinandersetzung, der oft gefallen ist, ist ja dieser Abnutzungskrieg. Aber eher mit Blick hatte ich zumindest immer das Gefühl auf die russische Armee, die eben durch ihre Angriffe die ukrainische müde machen möchte. Funktioniert dieser Gedanke eigentlich auch in die umgekehrte Richtung?
Also ja, auf jeden Fall. Wobei das Problem ja ist, wir haben keine verlässlichen Zahlen über Verluste auf ukrainischer Seite, auf russischer Seite eigentlich auch nicht. Sie sind hoch. Und ich glaube, es geht, interessanter ist nicht das Müde machen, sondern das Mürbe machen. Also es geht um die Verluste auf beiden Seiten. wenn es um Müdigkeit geht, da sehe ich nach wie vor bei den Ukrainern eine sehr hohe Motivation zu kämpfen. Und das ist tatsächlich auch ein großer Vorteil. Das hören wir immer wieder. Das ist auch ein Faktor, der tatsächlich in gewisser Weise die technische Unterlegenheit zu einem bestimmten Teil ausgleichen kann. Gerade lief in unserem Sender ein Beitrag, da kamen verwundete ukrainische Soldaten zu Wort. Die sind noch in Behandlung, sagen aber schon, dass sie unbedingt zurück wollen an die Front, weil sie eben an einen Sieg glauben. Also die Ukrainer wissen, worum und wofür sie kämpfen. Und wenn es darum geht, den Gegner zu ermüden, das ist eher so eine Sache, die dann die westlichen Unterstützer betrifft, weil eben das Kalkül von Russland ist, dass je länger dieser Krieg dauert, desto stärker die Bereitschaft im Westen sinkt, die Ukrainer zu unterstützen.
Aber je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Menschen braucht man ja, brauchen beide Armeen, die sich da bereit erklären zu kämpfen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ne, also die Motivation der Ukrainer ist groß. Wie sieht es denn auf der russischen Seite aus?
Ja, da muss man wirklich sagen, dass Russland keine Skrupel hat, wirklich diese, wenn ich es mal zynisch ausdrücke, diese Mengen von Menschenmaterial tatsächlich zu rekrutieren und auszunutzen. Es gibt jetzt gerade aktuelle Meldungen darüber, dass Menschen in russischen Gefängnissen zwangsrekrutiert werden. Das ist ja eine Praxis, die Rekrutierung von Gefangenen. Das kennen wir also anfangs von Jewgeni Prigozhin für die Wagner-Truppe. Der hat die Verhafteten oder Verurteilten gelockt mit dem Versprechen, dass sie nach 6 Monaten an der Front, wenn sie überleben, eben frei und rehabilitiert sein sollen. Einige sind auch tatsächlich, haben überlebt und sind freigekommen. Und Prigozhin darf das nicht mehr machen. Inzwischen macht das regulär die russische Armee, das russische Verteidigungsministerium in den russischen Haftanstalten. Und jetzt gibt's eben Meldungen darüber, dass die Menschen nicht mehr mit Versprechungen gelockt, sondern wirklich gezwungen werden und dass sie sogar diejenigen, die eben nicht an die Front wollen, bereit sind, sich freiwillig mit HIV zu infizieren, weil HIV-Infizierte die einzigen sind, die wirklich nicht genommen werden. Das heißt also, Russland hat da scheinbar unendliche Reserven an Soldaten. Eine andere Sache ist dann wieder, wie motiviert die eben sein können, und das ist dann wieder ein Vorteil für die Ukrainer, die, wie gesagt, wissen, warum sie kämpfen.
Gesine, zum Schluss noch eine Frage. Gibt es eigentlich irgendein Zeitlimit für diese Gegenoffensive?
Nein. Es gab mal die Erklärung von ukrainischer Seite, dieses Jahr solle das Jahr des Sieges werden. Das war sehr optimistisch und überzogen. Es gibt immer wieder Überlegungen, welche Rolle die Witterung spielt, also Matsch, wenn der Boden matschig ist, dann können eben schwere Militärfahrzeuge sich nicht so gut bewegen. Das steht dann im Herbst irgendwann an. Ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, dass die Ukrainer jetzt einfach ihre Gegenoffensive abbrechen und dass sie nicht weiter kämpfen. Es kann allenfalls eine Unterbrechung geben. Und wenn wir über ein Zeitlimit und einen Zeitfaktor reden, dann ist das, glaube ich, wiederum eher der Westen mit seinem Durchhalte- und Unterstützungswillen. Das heißt ja immer, as long as it takes, also so lange wie nötig. Wie der Bundeskanzler sagt, werde der Westen die Ukraine unterstützen. Das kann aber sehr, sehr lange sein.
Gesine, danke dir fürs Erklären.
Sehr gern.
Dann gibt's heute einfach mal ein dreifaches Danke von uns, von unserem Team, das diesen Podcast heute gemeinsam gestaltet hat. Sissy Hertenick, Justina Bronska und ich. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis dahin eine hoffentlich erträgliche Zeit. Ciao.